Jeder Workshop hat begonnen mit einem Gebet. Und zwar so lebenspraktisch, dass sie, wo kommt rein und sagt, a prayer. Und dann schaut er auf dich oder auf jemand anderen und dann wird losgebetet. Und zwar voller Inbrunst, voller Begeisterung. Und unser lebenspraktisch, möge der liebe Gott auch heute den Frank die Weisheit geben, uns zu einem vernünftigen Ergebnis zu führen.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Herzlich willkommen in der Theo Lounge. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab. In Teil 1 von Lernen von Afrika habe ich mit dem Künstler und Afro-Optimisten Mansour Tsiskanakasi gesprochen. Er hat eine panafrikanische Währung erfunden, den Afro, und hofft auf die Kraft der Poesie und die Macht der Ahnen. In Teil 2 spreche ich mit dem Psychologen und Unternehmensberater Frank Kretschmer. Er ist Experte für Change-Prozesse und für die Begleitung von disruptivem Wandel. Er berät große internationale Unternehmen und auch die evangelische Kirche. Eine wichtige Inspirationsquelle für ihn ist seit 20 Jahren die Weisheit der Kulturen und Religionen Afrikas. Einige Learnings vermittelt er in unserem Gespräch und verrät außerdem, wozu der Rungu gut ist. Ich begrüße ganz herzlich Frank Kretschmer. Hallo Frank.
Hallo Johanna, ich grüße dich.
Du hast festgestellt, dass du in diesem Bereich, wo du tätig bist, den ich gerade umrissen habe, von Afrika viel lernen kannst. Wir beide haben uns nicht in Afrika kennengelernt, sondern in der Schweiz bei einer Auszeit, einem Retreat in einem klösterlichen Rahmen. Ein Teil davon war auch Sasen, die buddhistische Sitzmeditation. Und du, Frank, du bist geübt in dieser Meditationspraxis. Zugleich bist du ein überaus aktiver Mensch, ein Beweger, ein Macher. Umreiße doch bitte kurz, wer bist du und was machst du?
Seit 30 Jahren darf ich Unternehmen in Veränderungsprozessen begleiten. Ich bin von Hause aus Arbeits- und Organisationspsychologe und das mit Leidenschaft. Ich habe begonnen in der Beratung in den 90er Jahren unter der Überschrift Total Quality Management, Prozessveränderungen, Kulturveränderung von Unternehmen. Als Berater, dann später als Manager in unterschiedlichen Unternehmen der Finanzdienstleistung, als Personalleiter, verantwortlich für Personalentwicklung. 2004 war der Startpunkt dann meiner Unternehmensberatung, der Wise Management. Ja, und dann begann die Geschichte tatsächlich ungeplant, dass ich neben meinen deutschen Kunden, große Kunden wie Orange, Microsoft und wie sie alle heißen mögen, Fraport, dass man mich gebeten hat, nach Afrika zu kommen, nach Kenia, Nairobi. Und ich dachte, was machst du denn da jetzt in Afrika? Und man kann ja eigentlich seinen Kunden nicht irgendwie gerade zur Startphase ablehnen. Und so bin ich dann nach Afrika gekommen. Im ersten Anlauf zu meiner Person. Ja, und dieses Sasen, das kenne ich tatsächlich schon lange. Ob ich das gut kann, das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Es heißt ja Zen-Geist, Anfängergeist. Und so fühle ich mich auch. Aber ich habe es in meiner frühen Jugend kennengelernt tatsächlich. Und also es hilft mir für die Transformationsprozesse sehr, das Loslassen.
Genau. Dieses Thema Spiritualität wird uns heute in unserem Gespräch immer wieder auch beschäftigen. Ich möchte jetzt zu Beginn dieses Stichwort aufgreifen, Lernen von Afrika. Du hast gesagt, alles, was erzählt wird über Afrika, ist falsch. Also es war zunächst mal ein De-Learning. Und nun zum Learning. Was ist es da, was du gelernt hast, was du immer noch lernst? Was sind denn da diese Schlüsselerlebnisse für dich?
Ja, genau. Also muss man nicht weiter drauf eingehen. Wir erleben in den Medien eine eher negative Berichterstattung über den afrikanischen Kontinent und glauben, dass das wahr ist. Und als ich 2004 das erste Mal in Kenia ankam, war es halt nicht so, dass alle Leute arm waren. Es war auch nicht so, dass alle Leute korrupt waren. Es wurde auch nicht geschossen auf den Straßen und es hatte auch nicht jeder AIDS.
Was hast du darüber rausgefunden, was denn der Grund dafür ist, dass wir, die wir ja ständig von Medien umgeben sind, in diesem Punkt so wie eine Nichtinformation bekommen oder sogar eine Desinformation?
Ja, es genau. Es ist eben keine Nichtinformation, sondern es ist ein Bias, eine verzerrte Information, die uns erreicht. Die immer noch, die Informationspolitik ist immer noch darauf ausgerichtet, dass wir in Europa ja auf diesen Kontinent und auf diese Menschen hinabschauen und ihre Errungenschaften, ihre Assets, ja, nicht wahrnehmen. Es wird überwiegend über Fehlleistungen gesprochen, über all die Sachen, die es auch gibt, die es auch in Europa gibt, und zwar jede Menge, da wollen wir ja nicht drüber sprechen. Aber hier ist wirklich diese Auswahl auf Fehlleistungen und auch ein Bild von einem Kontinent, der es irgendwie nicht hinkriegt. Und das stimmt nicht. Das ist absolut nicht wahr. Und das ist ein wunderbares Erlebnis, wenn man das sehen darf, wenn man das erleben darf, wenn man mit diesen Menschen arbeiten kann und darf und sehen kann, was für ein Potenzial.
Jetzt wieder ist es so, dass mir auffällt bei uns, also hier in der Schweiz oder auch deutsche Nachrichten, die ich regelmäßig schaue und höre, dass zum Beispiel über diesen Krisenherd Sudan entweder gar nicht berichtet wird oder so berichtet wird, dass genau dieses Bild entsteht, dieser Armen, dieser Kriegerischen, die es irgendwie nicht hinkriegen. Und was mir auffällt, dass dieser geopolitische Rahmen, dieser geopolitische Kontext meist ausgeblendet bleibt.
Ja, wir führen uns die Kriege und Krisen in unseren Nachrichten offenbar à la carte zu. Ja, für diese großen Krisen, die jetzt im Sudan herrschen und an anderen Stellen auf diesem Kontinent, gibt es wenig Plattform. Informierte Kreise sind gut informiert darüber, aber in der Öffentlichkeit finden die Krisen nicht statt. Wir haben die bekannten Schauplätze, die auch wichtig und bedeutsam sind, Ukraine, Nahosten, aber da findet einfach wenig Berichterstattung statt. Aber was mich viel mehr ärgert, ist, es findet über diese Teile Afrikas, und das ist ein Großteil, wo wirklich die Wirtschaft boomt, wo Technologie boomt, wo Forschung boomt, wo Leute innerhalb von 2-3 Generationen ins 21. Jahrhundert unterwegs sind. Wenn wir Digitalisierung uns anschauen in Kenia, mit welcher Geschwindigkeit es läuft, da können wir in Deutschland nur von träumen. Darüber wird nicht berichtet. Das ist schade.
Zu dem Thema Lernen von Afrika. Du als jemand, der in diesem Bereich von Unternehmensmanagement unterwegs bist, beratend, Leadership. Was ist es da, was du von Afrika gelernt hast und was du in diesen Vorträgen vermittelst?
Ja, ich glaube, ich bin vielleicht der Einzige oder einer der wenigen Menschen. Es gibt noch ein paar andere, die mir begegnet sind, die ähnlich begeistert wie ich von Lernen von Afrika sprechen. Wie gesagt, 2004 wurde ich gebeten, nach Nairobi zu kommen, um dort mit einer kleinen Bausparkasse zu arbeiten. Bis dahin hatte ich mit Afrika keine Verbindung, bin auf hervorragende Geschäftsleute getroffen, die in ihrem Feld auch tatsächlich Geschichte geschrieben haben. Namentlich ist das James Monkey Equity Building Society. Das war die Institution, wo man mich gebeten hat, mit denen zu arbeiten. Es gab ein erstes Treffen und jetzt erzähle ich etwas, da halten dann vielleicht einige die Luft an, weil sie meinen, das ist nicht politisch korrekt. Aber für mich ist das ein ganz wichtiges Erlebnis. Ich bin da hingekommen, ganz unbedarft, und sitze mit diesen Menschen zusammen im Briefinggespräch und höre ihnen zu und schaue sie so an und denke, Wie kann man so schwarz sein? Sind die schwarz?
Das zeigt ja nur, Frank, wie wenig divers unsere Gesellschaft hier immer noch ist.
Ja, genau, du hast vollkommen recht. Und nachdem ich das dann akzeptiert habe und gesehen habe, haben wir zusammen gearbeitet, hat sofort geklickt. Wir haben sofort eine wunderbare intellektuelle, managerielle und menschliche Arbeitsbeziehung gehabt. Ich habe die ganze Woche keinen Weißen gesehen. Ich habe nur mit den Teams und dem Management gearbeitet, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich war in den Zweigstellen, habe mir das Geschäft angeschaut. Und nach einer Woche schaue ich in den Spiegel und denke, hey, Kretschmer, Frank, was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz weiß. Und das war das erste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass ich weiß bin und dass die anderen schwarz sind und dass man das vergessen kann, weil es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Das ist das Wunderbare, dass es absolut keine Rolle spielt. Und das war für mich so ein Wachwerden. Ja. Wir haben sehr viel über Storytelling gearbeitet, also Geschichten erzählen, das ist ja auch ganz stark in der afrikanischen Kultur und bei uns auch, aber es geht immer mehr verloren. Und da sagte dann irgendwann jemand, wir haben von den Weißen gelernt, dass wir arm sind. Da habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Das sagte die Human Resource Managerin. Dann sagte sie, die haben gesagt, ihr seid arm. Und dann sagte ich, ja, warum? Ja, weil ihr habt keine Schuhe an. Und dann habe ich sie gefragt, wann hast du denn deine ersten Schuhe bekommen? Und dann sagt sie, als sie 8 Jahre alt war, den James Wangi habe ich gefragt, wann hast du denn deine ersten Schuhe bekommen? Ja, als er 12 Jahre alt war. Die Winnie, die HR-Managerin, hat dann gleich nachgeschoben. Aber das war so, dass ich die Schuhe immer, wenn ich in die Schule gegangen bin, versteckt habe in dem Busch, weil ich war das einzige Kind, das Schuhe hatte und ich wollte nicht ausgelacht werden oder diskriminiert werden. Deswegen. Daraus, aus dieser Geschichte, ist dann im Prinzip die Frage entstanden, gekommen von mir, wenn die anderen Kenianerinnen und Kenianer diese Möglichkeiten hätten, die ihr gehabt hättet, würden die dann auch so dastehen und solche Karrieren machen und es so wirken können, wie ihr das tut? Und dann sagten die, selbstverständlich, selbstverständlich. Und daraus ist das Vision Statement entstanden 2004. Die Vision war, we contribute to the prosperity of the people in, erst hieß es Kenia und dann haben sie es geändert, we contribute to the prosperity of the people in Africa. Und dann sind Slogans entstanden, wie growing in trust together, become a member. Es ist ein Community-Gedanke entstanden, der eben keine Werbeslogan-Basis hatte, sondern der im tiefen Innern der Seelen der Menschen, ihrer Passion für das Land verankert war. Und es ist eben nicht nur eine Bank auf den Weg gebracht worden, sondern ein Movement. Ein Movement des Empowerments, das Menschen, die sonst nirgends irgendwo einen Kredit bekommen hätten, dass sie kreditwürdig waren, weil sie eine Kuh hatten, weil sie mit der Milch ihrer Kuh ihren Kredit zurückzahlen konnten.
Also Frank, da geht es um Mikrokredite, Microcredits für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist das Geschäftsfeld.
Nein, es geht, es ist, das war der Anfang, das war der Anfang. Aber was wir gerne sehen oder was die westliche Welt gerne sehen muss, ja, die machen Microfinance und machen genau das. Aber die Microfinance-Kunden sind gewachsen. Viele der Kunden der ersten Stunde sind honorige Geschäftsleute und haben aus den kleinen Businesses große Businesses gemacht. Die Equity Bank ist einer der Transformationsmotoren, nicht nur in Kenia, sondern sie ist quasi in ganz Ostafrika mittlerweile vertreten, außer in Somalia. Die hatten 2004, Ende 2004, 2005 so knapp 1 Million Kunden. Jetzt haben sie 16 Millionen Kunden. Es wächst immer weiter. Ja, es ist ein Beispiel, die Equity Bank, wie quasi aus der Kombination von afrikanischen Werten und professionelles Banking wirklich etwas erreicht werden kann, das eine Gesellschaft transformiert. Das sowas haben wir auch erlebt hier in Europa mit Raiffeisen, mit den Sparkassen. Ja, das war einfach ist ein ganzheitliches Verständnis von Banking. Und das konnte man sehr gut in Kenia umsetzen, weil das anschlussfähig war an die Kultur und an die Werte dort. Equity Bank hat auf die Kunden geschaut, die die anderen Banken haben liegen lassen. Ja, die nie bei einer anderen Bank auch nur eine Zweigstelle hätten betreten können. Diesen Menschen hat Equity Bank den roten Teppich ausgerollt, weil sie an das Potenzial dieser Leute geglaubt hat. Und das ist der große Unterschied. Und dadurch, dass das wirtschaftlich rentabel ist, ist das auch nachhaltig.
Frank, du bist jetzt der Weise, der da hingekommen ist und berät. Und was ist es aber nun, was du gelernt hast?
Was wichtig ist, was mich begeistert hat, ist, dass das so ein paar Dinge sind, die kannte ich noch so aus meiner Kindheit irgendwie. Also da ist so Gemeinschaftsgefühl ist so ganz wichtig. Sense of Community, das war wichtig in diesem Unternehmen für diesen Change-Prozess. Also Gemeinschaft, Humor, Lachen. Dann haben wir hier das ganze Thema Wertschätzung, das Thema Respekt vor den Alten. Ich war Human Resource Manager bei Citibank. Ja, wir waren die ganze Zeit damit beschäftigt, im Sinne des Performance Management Leute zu identifizieren, die eigentlich vielleicht doch besser was anderes machen würden. In Kenia ist es so, dass Menschen, die eine Lebensleistung vollbracht haben, dass sie wirklich auch einen würdevollen Platz haben in der Belegschaft und dass man trotzdem eine Hochleistung bringen kann. Spiritualität ist ganz wichtig. Also jeder Workshop hat begonnen mit einem Gebet. Und zwar so lebenspraktisch. Der CEO kommt rein und sagt, a prayer. Und dann schaut er auf dich oder auf jemand anderen und dann wird losgebetet. Und zwar voller Inbrunst, voller Begeisterung. Und unser lebenspraktisch, möge der liebe Gott heute den Frank die Weisheit geben, uns zu einem vernünftigen Ergebnis zu führen. Da gibt es den Wert der Solidarität. Ja. Der afrikanische Kontinent ist ja wirklich organisiert mit diesen Communities, ja, dass da jetzt Grenzen sind und so weiter und diese Länder da sind. Das hat man sich irgendwann mal in Berlin ausgedacht, ja, die Europäer. Es ist ein Kontinent, in dem erfolgreich und meistens friedlich Menschen zusammenleben, ohne dass diese ganzen Institutionen, die wir haben, wo wir glauben, das macht einen Staat aus, dass die da sind. Das sind andere Institutionen da. Ja, da gibt es die Ältesten, da gibt es eine Dialogkultur. Ja, und zu der Dialogkultur, leider können wir das jetzt auf der Tonspur nicht sehen. Das sind hier zwei Gegenstände. Das eine ist so ein Holzknüppel, das nennt sich Rungu. Das habe ich ganz 2004 bei den Maasai kennengelernt und habe dann gefragt, was ist das? Dann sagen die, das ist ein Rungu. Sag ich, wofür ist der gut? Sagen, ja, da kann man Löwen mit erschlagen. Und dann sage ich, aha, interessant. Aber es ist vielmehr ein Zeichen von Weisheit und Würde. So, wer diesen Rungu hält, der hat was zu sagen und die anderen hören zu. Ich dachte, ach, das ist ja genial. Das ist ja genial. Das ist das Management-Tool, das wir noch brauchen. Und ich habe den
Das
Rungu.
nur zu beschreiben, das ist so wie so ein größerer Löffel, würde ich sagen.
Es ist
Und
wie ein
mit
Zepter. Wie ein Zepter.
okay, ein Zepter. Und mit dem kann man Löwen erschlagen?
Ja, also die können das. Ich habe das nie ausprobiert und habe auch keinen Ehrgeiz, das auszuprobieren. Es ist ein Zeichen von Weisheit und Würde. Wer den hält, hat was zu sagen und die anderen hören zu. Das ist Dialog, ja. Das ist ja die Urkunst, des generativen Dialogs, bei dem tatsächlich etwas geschieht über das Gespräch, über das Zuhören, über das Berühren, von Gedanken und Zulassen, berührt werden von Gedanken und Energien, aus dem etwas entsteht. Ich arbeite damit Überall, das ist seit 20 Jahren ein Markenzeichen. Damals bei der Equity Bank hatte ich ein Projekt bei Microsoft zu Projektmanagement. Und das Thema war Planning Ahead and Acting Sustainably in Project Management. Und der Untertitel war Becoming a Tribe. Der Rungu ist immer auf einem Tisch, in einem Workshops. Wir sitzen immer im Kreis. Und da gibt es auf einen kleinen Tisch, so ein Beistelltisch, der ist mit einem Maasai-Tuch gedeckt. Und darauf liegt der Rungu und die Straußenfeder. Die Straußenfeder kam in mein Repertoire, als ich mit der National Cohesion Integration Commission gearbeitet habe. Die National Cohesion Integration Commission in Kenia wurde inspiriert von Kofi Annan nach der Post-Election Crisis, die GIZ, hier die Entwicklungszusammenarbeit aus Deutschland, hat sehr intensiv diesen Prozess dieser Kommission unterstützt, auch mit einer Strategieberatung, die ich moderieren durfte. Und da war eine Kommissionärin, die hat gesagt, in ihrer Community darf man keinen Rungu halten, aber eine Straußenfeder. Und somit habe ich dann quasi die Straußenfeder mit aufgenommen. Und in den Workshops helfen diese Gegenstände, um, sage ich mal, auch temperamentvolle Diskussionen zu entschleunigen, ins Zuhören zu kommen. Und natürlich ist es ja nicht so, dass die Straußenfeder für die Frauen ist und der Rungu für die Männer, sondern jeder nimmt, was immer er möchte. Es hat sich als sinnvoll erwiesen und als sehr, sehr hilfreich, diese Dialogkultur in Change- und Transformationsprozessen auch in dieser Tiefe reinzubringen. Ja, die Afrikaner lieben das selbstverständlich und denken, was ist denn das hier von einem weißen Managementberater? Aber auch in Asien, die Leute lieben das. In den Gruppenfotos bestehen sie drauf, dass sie mit diesem Insignien des Zuhörens und Gehörtwerdens auch fotografiert werden. Und hier in Deutschland ist es auch Teil. Das ist so ein Attestat, aber auch eine Haltung, die dieses Lernen von Afrika, was ganz schnell umsetzbar war. Wenn wir Strategien machen, dann sind ja viele Strategien häufig so seelenlos. Und wenn es nicht gelingt, über eine gewisse Tiefe, die geht nur über Zuhören und weiter erkunden und sich verbinden und die Dinge, die Gedanken miteinander verbinden, die Gefühle, die was immer. Wenn das nicht gelingt im Entstehungsprozess von der Strategie, wie kann dann denn eine Strategie entstehen, die mit Herz und Verstand Menschen erreicht und Menschen berührt und auch wirklich eine Chance zur Umsetzung hat? Und das ist vielleicht ein weiteres Learning. Oder ich nehme gerne das Wort Fügung. Das ist eine Fügung, und da bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, wie diese Sachen zusammengehen können, welches Potenzial sie haben. Was noch eine starke Sache ist, die mich sehr berührt, ist, dass dort immer gebetet wurde. Vor jedem Workshop wurde gebetet. Das ist etwas, was ich als sehr wichtig empfinde. Man kann nicht immer beten, das passt auch nicht überall hin. Aber wenn ich mit Kunden arbeite, in dem Raum vorbereite, dann beschreite ich den Raum auch nochmal in der Stille und da man könnte das auch als Gebet bezeichnen. Und es macht einen großen Unterschied, wenn ich das vergesse und wenn ich es nicht vergesse.
Das ist ein spannender Punkt. Du machst kein Hin. Also diese Gehpraxis, die Teil eigentlich der Meditation des Zen ist. Also da wird gesessen, 30 Minuten, und dann gegangen im Kreis und wieder gesessen. Und dieses Kinn hin, dieses Abschreiten machst du, bevor du Sitzungen beginnst? Also wenn der Raum noch leer ist, ist das so? Und kannst du noch ein bisschen beschreiben, welchen Unterschied das macht?
Also ich habe das, glaube ich, gehört von der Anna Gamma. Das ist auch eine Zen-Lehrerin. Die hat das mal gesagt. Und ich habe das intuitiv gemacht und habe es dann bewusst gemacht. Ich glaube, dass man auch einen Respekt haben muss vor dem Raum, von dem man erwartet, dass er uns birgt, uns, die wir zusammenkommen, um etwas auf den Weg zu bringen, dass das gelingt. Was da wirklich passiert oder was passiert, das weiß ich. Aber ich merke den Unterschied. Ich merke einfach den Unterschied und von daher denke ich, ja, das tut mir nicht weh. Im Gegenteil, es fokussiert mich. Und ich glaube, dass meine Fokussierung sicherlich auch sich dann überträgt an die Teilnehmenden in diesen Workshops-Prozessen, die wir da haben.
Du selber hast ja eine christliche Prägung aus Süddeutschland. Was für einen Hintergrund haben die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, da in Afrika?
Also ich erlebe bei meiner Arbeit in Afrika, in der christlichen Welt, aber auch in der muslimischen Welt, ich arbeite auch viel in der muslimischen Welt, Menschen mit muslimischem Glauben und auch in Asien mit buddhistischem Glauben. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben Zugang zur Spiritualität. Und da sind diese Glaubensrichtungen unterstützend oder auch animistisches Glauben. Und da können Begegnungen stattfinden, die nochmal was, die eine andere Qualität haben. Und auch da ist es ähnlich wie in der Hautfarbe, das ist zumindest mein Erleben, spielt es gar nicht so eine große Rolle, auf welchem Pfad sich ein Mensch diese Dinge erschließt. Ich habe es erlebt in der Zusammenarbeit mit somalischen Teilnehmenden, die dann irgendwann sagten, es war eine sehr lebhafte Gruppe, die hatten sich auch nicht so richtig gut zugehört immer. Und dann sagten die, Frank, wir beten ja gar nicht vor unserem Workshop. Und dann habe ich gesagt, ja, da habt ihr recht. Ja, also kann jetzt bitte mal jemand beten. Und dann wurde ein muslimisches Gebet geteilt und das war... Der Raum war ein anderer und die Leute haben sich ganz anders zugehört und es sind auch andere Dinge passiert auf einem feineren Level. Und am nächsten Morgen war es mir ein großes Vergnügen, den Workshop zu beginnen und zu fragen, und wer gibt uns heute ein Gebet? Also das ist, in Kenia sind es Christen überwiegend, aber das ist auch gemischt. Es gibt einen starken christlichen Glauben in Kenia, die großen Kirchen, katholische Kirchen, evangelische Kirchen, aber dann auch viele, viele andere kleinere Kirchen, anglikanische Kirchen. Aber wie gesagt, es geht um diese, ich glaube, dass Menschen, die einen spirituellen Sinn haben, sich schnell erkennen, egal aus welcher Religion sie kommen.
Ich arbeite hier mit dem Begriff Interspiritualität. Also verschiedene Spiritualitäten sind anzunehmen, aber man merkt dann, dass man sich nahe ist. Das ist so ein Punkt, den ich immer wieder verfolge. Ich würde dich gerne noch fragen, es ist einige Wochen her, da warst du in einer großen Gruppe von Maasai, als einziger Weißer, warst du da. Und was war das für eine Versammlung? Hatte die auch einen spirituellen Rahmen? Und was ist da mit dir passiert? Ist da eine Art Initiation erfolgt?
Da ist eine Initiation erfolgt, aber nicht mit mir. Vielleicht hole ich ein ganz kleines, wenn du mir erlaubst, ein ganz kleines bisschen weiter aus. Ja, weil es passt auch ein bisschen mit dem Begriff Interspiritualität. Es ist so, dass ich vor 3 Jahren, gut 3 Jahren, in einer Maasai-Community aufgenommen wurde. Das war tatsächlich auch mit einer Zeremonie, mit einem Fest verbunden. Und der Hintergrund ist der, dass ich einen britischen Kollegen habe, dem ich 2006 begegnet bin, der damals die Maasai Masterclass gegründet hat. Ein honoriger Berater im kommerziellen Bereich, der Management-Teams und Maasai sich hat begegnen lassen und wo aus dieser Begegnung heraus Inspiration entstanden ist für die Management-Teams. Was passiert ist während der Corona-Zeit, ist, dass der Chris gesagt hat, ich stell dich diesen Maasai mal vor. Und so ist es gekommen, dass ich im Jahr 2020 dieser Maasai-Truppe um Emmanuel Mankura begegnet bin. und auch aufgenommen wurde in die Community. Wir haben auch sehr wertgeschätzt, dass ich ihre Kultur wertschätze, also zumindest in Rungo, die Straußenfeder und so weiter. Und wir sind uns in vielerlei Hinsicht nahe gekommen, nochmal, was dieser kulturelle Reichtum angeht, den die Maasai haben. Ich bin meistens, versuche ich das einzurichten, ein paar Tage bei den Maasai zu verbringen, wenn ich in Kenia arbeite. Und jetzt kürzlich war ich dort und dann riefen die mich an und sagten, Frank, da ist ein Riesenereignis. Und zwar wird eine Age Group geformt. Also die Maasai-Gesellschaft ist nach sehr intelligenten, strengen auch Mechanismen strukturiert, die die Community und die Kultur aufrechterhalten bis zur heutigen Zeit, wo eigentlich die meisten anderen ihre Kultur verloren haben. Und hier wurde eine Age Group gebildet von jungen Männern, Jungen, die quasi 13, 14 Jahren zusammenkommen, dann einige Jahre zusammen verbringen und dann initiiert, sprich beschnitten werden. Das ist ein großes Ritual und da hat man mich eingeladen in diese Formierungsphase dieser Age Group. Also das muss man sich vorstellen, in den einzelnen Gegenden kommen diese jungen Männer zusammen, begleitet von den Alten, die Elders, und werden unterwiesen und ziehen dann weiter und treffen andere Gruppen, die auch unterwiesen werden von den Älteren. Und am Ende, ich habe hier Bilder, das musst du dir anschauen, am Ende kommen irgendwann um die 10.000 jungen Leute zusammen.
Jetzt für unsere ZuhörerInnen. Frank hat gerade in seinem Studio ein Hintergrundbild eingeblendet und da sieht man jetzt in so einer Savannenlandschaft tausende solche jungen Männer mit so rosa und roten Umhängen.
Genau. Ja, und da wurde ich eingeladen und daran teilzunehmen. Und ich war tatsächlich der einzige Weiße. Das war sehr beeindruckend. Und es war beeindruckend zu erleben, wie im 21. Jahrhundert, im Jahr 2024, im April, mit welcher Ernsthaftigkeit diese Menschen diesen kulturellen Teil ihrer Identität leben. Und so manch einer ist da auch natürlich angereist. Viele sind angereist, auch in Autos, viele sind gelaufen. Also die Communities, die Maasai, die leben im Augenblick auch in den unterschiedlichsten Zeiten und Realitäten und Wirklichkeiten. Aber hier, diese Bilder, die ich dir gerade zeige, die hätten auch vor 200 oder 300 Jahren aufgenommen werden können.
Wieso brauchen die Maasai den Change Manager?
Ich glaube, die Maasai brauchen den Change Manager in diesem Zusammenhang nicht. Die Maasai sind sehr angezählt über viele, viele Einflüsse, die da sind, über den Klimawandel und auch diese Dürren und so weiter. Ein traditionelles Nomadenvolk, das mit den Kuhherden über das Land gezogen ist, das lässt sich für viele Maasai nicht mehr darstellen, weil einfach die Weideflächen nicht mehr da sind. Es ist ein Volk, das sich bewusst entschieden hat, nicht die Kinder in westliche Schulen zu schicken während der Kolonialzeit. Andere Communities haben das gemacht, die Maasai haben das nicht gemacht. Man hat mir erzählt, dass häufig das Kind, das man am wenigsten leiden konnte, das wurde dann irgendwie in die Schule gegeben, damit man das nicht mehr sehen musste. Und das hat sich radikal geändert. Ja. Heute sagen die, der Stift ist der Speer des Kriegers. Ja. Wir müssen in die Bildung und nur wenn wir in der Bildung auch aufgestellt haben, haben wir eine Chance, uns in der Zukunft zu behaupten. Es gibt auch große wirtschaftliche Probleme, die angegangen werden. Über die Öffnung der Gesellschaft, über Bildung kommen andere Einflüsse rein. Medien, Digitalisierung und so weiter. Die Maasai sind ein traditionell patriarchalisches Volk. Da gibt es ein ganz, ganz starkes Umdenken, auch was die Geschlechterrollen angeht. Das hat mich übrigens auch schon 2004 beeindruckt. 2004 war es in Kenia noch so, dass Frauen, wenn sie ein eigenes Konto haben wollten oder arbeiten gehen wollten, die Einwilligung, schriftliche Einwilligung ihres Ehemanns brauchten. Das hat sich total geändert. Heute ist ein Großteil der Elite, auch der wirtschaftlichen Elite, in den Businesses weiblich und auch was die das Expertentum angeht. Und die Maasai gehen in diesen Change rein, zeitverzögert, aber mit einer Geschwindigkeit, mit einer Konsequenz, die unglaublich beeindruckend ist.
Frank, du hast den Klimawandel jetzt erwähnt. Tatsächlich bildet auch das einen der Hintergründe, warum traditional lebende Völker da vor Umbrüchen stehen, disruptive Umbrüche und sich neu ausrichten müssen, sozusagen davor stehen, auch den Wandel irgendwie bewältigen zu müssen, resilient zu werden, Veränderungen anzugehen. Es ist eine sehr traditionale Kultur. Du hast schon angesprochen, die Geschlechterverhältnisse sind da auch lange Zeit noch sehr traditional gewesen, also die Frauen in einer stark untergeordneten Rolle. Immer wieder, wenn man was gehört hat, war es eben auch diese Mädchenbeschneidung, die Teil dieser Kultur ist. Gleichzeitig, das hört man bei dir stark heraus, findest du da Elemente, die dich richtig faszinieren, gerade in dieser Art zu leben, eine noch bäuerliche Art zu leben. Und jetzt frage ich dich, mit dem Wandel, bist du denn da optimistisch, dass wenn da ein Change tiefgreifend kommt und eine Entwicklung im Sinne auch von Business-Entwicklung, ist da nicht genau das dann gefährdet, was du selber so schätzt an diesen traditionalen Communities? Oder anders gefragt, siehst du eine Chance, diese Stärken, dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Spiritualität hineinzunehmen in neue Formen?
Ja, ich sehe da viele Chancen. Der ganze Planet hat ja quasi das, was Afrika zu bieten hat, an soziokultureller Weisheit, an medizinischem Wissen. Ja, man kann unendlich viel aufzählen. Das ist ja zum großen Teil noch nicht mal dokumentiert. Einige Anthropologen haben da ein bisschen was aufgeschrieben. Vielleicht auch in den Ländern ist ein bisschen was gemacht worden. Aber dieser große Reichtum, der da ist, der ist ja quasi komplett über den Kolonialismus komplett ausgeblendet worden. Es sollte eigentlich in unserem Interesse sein, auch als Europäer im Sinne von Diversity, da ein bisschen was mitzukriegen und ein bisschen was zu lernen. Das ist das Thema African Renaissance. African Renaissance, die Rückbesinnung auch der Afrikaner auf den Reichtum und die Kompetenz des Kontinents. Das afrozentrische Manifesto. Also es gibt auch eine große Strömung auf dem Kontinent und auch von Afrikanern in der Diaspora, eine Rückbesinnung auf die urafrikanische Identität. Inwieweit das gelingt oder nicht gelingt, ja, das sind die Leute im gleichen Risiko wie wir, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, Leadership, das gibt so ein paar Werte bei den Maasai, die sehr groß hochgehalten werden. Das eine ist klares Rollenverständnis und Courage. Das andere ist Verantwortung übernehmen aus der Rolle heraus. Das nächste ist Respekt. Der nächste Wert ist Hope. Oh, es geht immer weiter. Hope ist ein Wert an sich. Und Respekt vor den Alten, davon hatte ich vorher schon gesprochen. Das sind aus meiner Sicht moderne Werte, die tragfähig sind, um eine Gemeinschaft auch zu halten, aufzubauen und nach vorne zu bringen. Und ja, es bleibt nur zu wünschen, dass die Maasai diese Stärke und diese Schlauheit auch aufbringen. Ich sehe auch bei den jungen Leuten und auch bei den Frauen, sie sind begeistert, auch Maasai. Und das gibt mir Hoffnung, dass die ihren Weg finden werden in die Zukunft.
Ich habe ein Beispiel auch für das, was du nennst, diese Weisheit, die, von der wir so wenig wissen, wo der Kolonialismus auch so brutal drüber gefahren ist. Und zwar habe ich ein Buch gerade mit großer Begeisterung gelesen, Eric de Rosny, Die Augen meiner Ziege, ein französischer Jesuit, der Mitte des 20. Jahrhunderts in Westafrika sich initiieren hat lassen in die traditionellen Heilkulte. Er spricht von therapeutischen Religionen. Und da finden wir etwas, was auch ausgestrahlt hat in den Westen, wenn wir heute Familienaufstellungen machen, systemische Therapie machen. Also eine Person wird krank, wir schauen nicht nur sie an, sondern das Umfeld. Da in diesem Bereich, glaube ich, gibt's in Afrika ganz, ganz ausgeprägtes Wissen und Praktiken.
Ja, das ganze Thema mit den Rollen, mit der Klarheit, auch wie ein Dorf organisiert ist, wie ein Dorf aufgestellt ist, das ist alles durchdacht. Das ist, wir können das sagen, auch die hohe Kunst, jemand hat das mal in einen Satz zusammengefasst. The real breakthrough is when you discover the simplicity that exists when you go beyond complexity. The real breakthrough is when you discover the simplicity that exists when you go beyond complexity. Den Satz habe ich tatsächlich von Chris Ho übernommen, der mit der Maasai Masterclass begonnen hat. Das Thema ist, dass ich in eine Materie tief einsteige, die Komplexität begreife und dann aber etwas herauskommt, was lebbar ist, was funktioniert. Und das ist der wahre Durchbruch. Und da kann ich, das erlebe ich, sehr viel bei diesen alten Kulturen immer wieder sehen und lernen. Dass man große, große transformative Dialoge mit einem Holzknüppel machen kann, den man eben nicht als Knüppel verwendet, sondern als Zeichen von Weisheit und Würde. Das ist so eine transformative Leistung, wo Komplexität reduziert wurde, ohne sie zu ignorieren. Das Thema Rollen und Verantwortlichkeiten, das Thema Courage, auch das, was du sagst, durch die Augen der Ziegen in dem Buch beschriebenen Rituale, das ist konzentriertes Wissen, das sich über viele Jahrhunderte und Jahrtausende bewährt hat und viel zu wenig aufgeschrieben und viel zu wenig dokumentiert wurde bisher. Da haben wir unglaublich viel zu tun, wenn uns das Wissen nicht entgleiten soll.
Hier geht es tatsächlich darum, um eine Gemeinschaft stabil zu halten in diesen Kulten, die ganz schlecht mit Hexer und Hexerei übersetzt sind und so etwas wie eine Psychohygiene auch hinzubekommen, wenn so unterschwellig es giftig wird, also so eine Entgiftung hinzubekommen, das ist sehr eindrucksvoll. Was mir auch aber hängen geblieben ist, dieser Jesuit sagt, der das selber eben sich da initiieren ließ, das gelernt hat und mit größter Wertschätzung verinnerlicht hat, sagt, Jesus hat er da nicht gefunden. Wie erlebst du das? Also meine Erfahrung in Afrika war gerade, dass sich da heutzutage dieses traditionelle Wissen, das neu entdeckt wird, wieder gerade von einer jüngeren Generation erforscht wird. Die wollen das auch nicht nur aus den Büchern der westlichen Anthropologen lesen, sondern selber erkunden. Kann sich oder verbindet sich sogar sehr stark mit einer christlichen Vorstellung. Ich beispielsweise war in Accra, in der Hauptstadt von Ghana, eingeladen bei einem sogenannten Voodoo-Priester. Er hatte neben sich die Bibel liegen und er sagte mir, was er macht und was da steht, das passt zusammen. Und ich habe eigentlich keinen Grund, daran zu zweifeln, ihm da nicht zu glauben. Wie ist da deine Erfahrung?
Also explizit und bewusst habe ich wenig mit traditionellen Heilern zu tun gehabt. Aber ich staune schon, wenn ich irgendwie einen Schnupfen habe oder sonst irgendwas, wenn die dann sagen, da musst du das machen, dann trink doch das und so weiter. Oder wenn ich mir den Maasai wir laufen gerne durch die Natur, wenn sie dann bei dem einen Busch stehen bleiben und sagen, das ist gut, um die Haut weich zu machen, das ist gut, wenn du dich gekratzt hast und das Blatt nimmst du dafür und damit kannst du als Zahnstocher verwenden. Und das ist, wenn dich eine Schlange gebissen hat und also diese Verbundenheit mit diesem Wissen, was es da tatsächlich an Heilpflanzen gibt, an Dinge, die ich verwenden kann, um gesund und besser dazustehen. Da bin ich jedes Mal baff. Diese Tänze bei den Maasai zum Beispiel, das ist, ich finde es einfach ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Also das ist auch großartig, die Leute zu beobachten, wie die da, wie ernst und wie vergnügt und wie sehr das auch eine Katharsis ist für den Einzelnen der Runde. Und manchmal wird man ja auch eingeladen, da mitzumachen und das macht auch was mit einem, irgendwas Positives. Ja, ich glaube, dass es auch eine ganze Menge Sachen gibt, wo es selbst jemanden wie mir, der eingeladen ist, wertgeschätzt ist, dass wir nicht überall rankommen, was so in Tiefen der afrikanischen Seele schlummert, auch an Weisheiten. Das ist ein geduldiger Weg, den man da gehen muss. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten in Vilnius vor internationalen Unternehmensberater über Lernen von Afrika. Und dann sagte ein Teilnehmer, Herr Kretschmer, ich verstehe nicht, dass Sie so begeistert sind. Wann hören wir denn endlich mal was Gutes von Afrika? Habe ich zu ihm gesagt, wenn Sie sich erlauben zuzuhören, wenn Sie sich erlauben hinzuhören, dann werden Sie Sachen hören, die haben Sie noch nie gehört. Und wenn Sie Sachen erfahren, die haben Sie noch nie erfahren. Aber Sie müssen sich das gestatten.
Wir stimmen sicherlich darin überein, dass es da in Afrika tiefe Schätze zu entdecken gibt und viel Reichtum ist da, viel Reichtum. Es ist in gewisser Weise nicht arm. Aber ich möchte dich fragen jetzt als jemand, der in der Wirtschaftssphäre und in der Bankenwelt auch beheimatet ist, warum gehören dann trotzdem heute noch im 21. Jahrhundert viele afrikanische Länder doch zu den ärmsten der Welt?
Also wenn wir jetzt vom Geld sprechen, Geld ist ja ein Konstrukt. Ja? Geld ist ein Konstrukt und dieses Konstrukt, so wie wir neue moderne Finanzsysteme betreiben, dieses Konstrukt ist auf diesen Kontinent gebracht worden, in dem viele Menschen, das sagen wir dann ungebildet, aber die sind nicht ungebildet, die haben nicht diese formale Bildung, die wir so als Bildung bezeichnen, die haben schon Bildung, aber nicht anschlussfähig, viele sind nicht anschlussfähig zu diesem Konstrukt oder waren es lange Zeit nicht. Es gibt andere Bezahlsysteme, die sich bewährt haben, aber halt nicht entlang der Finanzsysteme. Das ist etwas, das entsteht erst langsam. Das Gleiche gilt auch für Institutionen, für Parteien, auch die Demokratie. Ja, die mussten wir ja hier über viele Jahrhunderte üben in Europa und das hat einen teuren Preis. Und in Afrika haben die jetzt gerade mal 60 Jahre zum Üben gehabt. Das heißt, wir müssen eigentlich lernen, so mit aus zwei Perspektiven auf den Kontinent zu schauen, diese Systeme, die für uns selbstverständlich sind, die aber hier über Jahrhunderte von Jahren entstanden und etabliert wurden, die sind in der Entwicklung und die Entwicklung geht rasant schnell in Afrika. Und dann gibt es eben andere Mechanismen. Ich nenne das mal mit dem Geld, mit dem Armut. Es gibt viele Menschen, die leben mit sehr wenig Geld und sind trotzdem nicht arm. Sie leben in ihrer Gemeinschaft, da ist ein Ackerbau, da ist man sorgt füreinander. Geld ist da auch nicht so wichtig. Ja, ich möchte es nicht verklären, aber das ist schon eine Kompetenz, dass man die eigentlich fast alle haben, die ich kenne, dass die auch mit sehr wenig Geld leben können. Und das ändert sich natürlich, wenn man in die Stadt kommt und diese Konstrukte, die wir quasi als Wohlstand haben und auch die modernen Gesellschaften als Wohlstandsindikatoren haben, dickes Auto, das und das, Privatschule, da spaltet sich dann die Gesellschaft. Aber den Blick drauf zu werfen, was ist arm und was ist arm nicht, ich glaube, den müssen wir auch noch schärfen. Und ich meine damit nicht Menschen, die hungern und die quasi richtig am Existenzminimum sind, sondern auch mal über solche Perspektiven wie Glück und Zufriedenheit und Geborgenheit als Währungen von Wohlstand auch mal zuzulassen.
Worauf ich ein bisschen mit dieser Frage hinzielte, war, wir hier in der Schweiz sind in einer Nation, die eine wichtige Rohstoffbörse ist. Und ein Grund, warum afrikanische Länder ganz unten rangieren, ist, dass sie gar nicht Herren über den Boden sind, dass die Rohstoffe häufig an der Bevölkerung vorbei ins Ausland transportiert werden und eben sich einfach nicht etablieren kann. Und da gibt es genug Kräfte von außerhalb, die das auch gar nicht wollen, dass in dem Kontinent selber im großen Stil Rohstoffverarbeitung erfolgt. Ich habe, als ich in Ghana war, einen alten deutschen Entwicklungshelfer kennengelernt. Er war ganz kurz vor der Pensionierung und er sagte mir, was wir da machen, das ist nur ein Tropfen auf heiße Steine. Wenn, dann müsste man ganz woanders ansetzen, nämlich bei dieser Art des Wirtschaftens, des Neokolonialismus.
Ich bin relativ verbittert und auch tief enttäuscht, wie wenig Unternehmen tatsächlich sagen, wir produzieren etwas in Afrika. Wir produzieren etwas in Afrika. Wir lagern Teile unserer Wertschöpfung aus. Das gibt es natürlich in Südafrika ist sehr viel. Da wird Mercedes gebaut, da ist Pharmaindustrie und so weiter. Aber die anderen afrikanischen Länder, denen könnte man auch eine Chance geben. Ja, in Kenia sind alle großen Brands vertreten, aber nur mit Vertriebsorganisationen. Ein Human Resource Manager eines großen Automobilzulieferers, der fragte mich mal, Herr Kretschmer, ich wollte Sie mal fragen, wir haben so ein Programm, da können alle Mitarbeiter in der Belegschaft Geld für einen guten Zweck zur Seite legen. Und damit machen wir immer was. Und das letzte Jahr haben wir Dämme in Kenia gebaut. Wie finden Sie das? Ich finde das nicht gut, weil Dämme können die Kenianer selbst bauen. Da brauchen Sie kein Hightech-Unternehmen aus Deutschland. Aber was halten Sie denn davon, wenn Sie mit diesem Geld irgendetwas in Kenia mit Kenianern produzieren und mit diesem Geld, statt Charity zu betreiben, sage ich mal, die Lernkurve finanzieren, dass das, was dort produziert wird, den Standards entspricht, die Sie brauchen in Ihrer Wertschöpfungskette? Das fand er hochinteressant. Und dann machen wir noch ein Führungskräfteentwicklungsprogramm dazu, dass ihre Führungskräfte lernen, sich in solchen komplexen Situationen zu bewegen. Er war total begeistert, kam zurück und sagte, ja, das ist eine meiner besten Ideen, aber schwer zu verkaufen. Die machen jetzt Fußballförderung. Ich finde das sehr schade. Und an der Stelle ist quasi immer die Sollbruchsstelle. Natürliche Ressourcen nimmt man gerne vom Kontinent, aber Manufaktur, dort zu machen, wo die Rohstoffe sind, das sind nur wenige, viel zu wenige, die das wirklich machen. Überhaupt gibt es eine Scheu, da zu investieren. Das sind die Türken und die Chinesen, die Russen und viele andere, viel, viel, viel aufgeweckter unterwegs als zumindest, wenn ich das von der deutschen Seite sagen darf, und vielen europäischen Ländern auch. Man wird das nur durchbrechen können und Game Changer machen, wenn man mit den Afrikanern Geschäft auf Augenhöhe macht. Die Vision der chinesischen internationalen Zusammenarbeit ist als Slogan for a shared future. Und das finde ich bei aller Skepsis und was man jetzt über China denken möchte, auf jeden Fall den optimistischeren Blick für die internationale Zusammenarbeit.
Du hast dich auch beschäftigt mit disruptiven Veränderungen in Europa, erst neulich auch in Deutschland, mit Umbrüchen in der evangelischen Kirche, die vorauszusehen sind, dass beispielsweise die evangelische Kirche in der Pfalz dann mit einem weitaus kleineren Budget auskommen wird müssen. Kannst du zum Abschluss noch sagen, welche Learnings du aus Afrika da auch übertragen kannst auf das, was uns hier umtreibt als Christen, als in meinem Fall auch Mitglied und Mitarbeiterin einer evangelischen Kirche.
Ja, sehr gerne. Ja, das ist ja bekannt, dass unsere Kirchen, ob evangelisch oder katholisch, mit einem starken Mitgliederschwund zu kämpfen haben und damit verbunden auch mit einem Rückgang der finanziellen Ressourcen. Es gibt in den letzten Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, viele auch Beratungsansätze klassischer Natur in den Kirchen und manche geglückt, manche weniger geglückt. Kirche und Gemeinde ist ja eine Herzensangelegenheit, sollte man meinen. Und da durfte ich ein schönes Projekt begleiten. Und zwar ging es darum, was ist den Menschen eigentlich wichtig? Was müssen wir als Kirche in der Zukunft, wo müssen wir immer noch erreichbar sein und die Menschen erreichen? Und bei aller Umstrukturierung, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und Kirche der Pfalz hat da einen Mitgliederrat ins Leben gerufen, ähnlich dem Bürgerrat. Und was wir gemacht haben in einer Veranstaltung, wir haben Storytelling gemacht. Tatsächlich mit dem Rungu und der Straußenfeder, mit diesem Mitgliederrat und zu dem Thema Momente der Spiritualität in meinem Leben. Momente der Spiritualität, wie immer man das definiert, ja, diese großen Momente. Ja, und jemand erzählte, wie er dabei war, als seine Söhne geboren wurden und wie das ein Moment der Spiritualität war. Andere Menschen erzählten andere Geschichten von Gemeinschaft, von Verbundenheit. Und diese Geschichten, die wurden dann wissenschaftlich ausgewertet, hat eigentlich so 5, 6 Aktionsfelder identifiziert, wo Kirche den Kontakt zu Menschen halten sollte, beziehungsweise auch in der Lage sein sollte, diesen Kontakt herzustellen. Und verantwortliche Personen aus diesem Projekt, aus der Kirchenleitung, die sagt, also wenn ich höre, was den Menschen wichtig ist in Spiritualität, dann habe ich eigentlich keine Angst, dass wir uns das nicht leisten können.
Du hast mit uns auch einige tiefe Momente geteilt in diesem Gespräch. Ich würde zum Abschluss gerne dieses Bild von dir aufgreifen, wenn wir eine Community auf dem Mars bilden möchten. Was kann uns da helfen? Welcher Gesellschaftsform, welcher Community würdest du da die größte Chance geben, dass das gelingen kann, dass wir das stemmen können?
Ja, danke für die Frage. Also mit dem Mars kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus. Vielleicht als Abschluss auch und auch als Zusammenfassung. Ich wurde dann tatsächlich vor etlichen Jahren eingeladen, nach Südafrika zu kommen, um vor südafrikanischen Beraterinnen und Beratern auf einer Konferenz über Lernen von Afrika zu sprechen. Und da waren dann tatsächlich der Raum voll mit diesen Beraterkolleginnen und Beraterkollegen vom afrikanischen Kontinent und die Human Resource Managerin von der südafrikanischen Telekom war auch durch die Konferenzleitung gemacht und Master of Ceremony. Und sie hat dann am Ende gesagt, Frank, you discovered Ubuntu. Musungu discovered Ubuntu. Also ein Weiser hat Ubuntu entdeckt und sich berühren lassen. Und Ubuntu ist die Weisheit Afrikas. Und es wird gerne übersetzt mit Ich bin, weil ihr seid und ihr seid, weil ich bin. Wir sind aufeinander bezogen. Das ist, glaube ich, eine der ganz großen Schätze, die man da heben kann. Und ich glaube, dass es ohne Ubuntu auch keine rosige Zukunft für uns Menschen geben kann.
Ich bin, weil ihr seid und ihr seid, weil ich bin. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank, lieber Frank.
Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Johanna.
As a Maasai warrior, as a Maasai lady, I have. Even though there are challenges, you motivate yourself with a song that say, "Oh, my dawn is a blessed day." Mm. Anne,
yes.
Can you sing the song
yes.
for us?
Wow.
Thank you.
Thank you.
That is a song whereby a woman prays when you wake up. And the dawn in Maasai community is a very big thing. So when you wake up alive, you say, "Oh, this day is a blessing. Let me arise on me together with my family." So we sing. Thank you very much.
In 2 Wochen starten Sommerreprisen. In den Sommermonaten könnt ihr ausgewählte Podcasts aus unserem Archiv hören. Mit Gästen wie dem Mönch und Bestsellerautor Anselm Grün oder der Berliner Mystikerin Sabine Bobert. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört und hinterlasst gerne Kommentare.